Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurwig, guten Abend. Visionär ohne Lobby, das Martha Herford zeigt Arbeiten des Designers Luigi Colani. Milliardengrab oder Musterprojekte. In Berlin wird über 25 Jahre Museumsinsel diskutiert. Und in Salzburg, da wurde heute das neue Programm für die nächsten Festspiele vorgestellt. Ein Umstand, der normalerweise nicht von überregionaler Bedeutung ist. Doch kurz nach dem Rauswurf der Schauspieldirektorin Marina Davidova in der vergangenen Woche war das Interesse groß. Sie sei die richtige Frau am falschen Ort gewesen, schrieb der Spiegel über die Entlassung von Davidova. Die Begründung für den Rauswurf nach einer Spielzeit, eine nicht angemeldete Nebentätigkeit bei einem Festival in Berlin, nicht korrekt abgerechnete Unkosten. Dagegen hat die Exil-Russin übrigens geklagt. Für uns vor Ort in Salzburg war Martin Thomas Pesel und ihn habe ich zunächst gefragt, wie stark das Programm denn jetzt tatsächlich die Handschrift von Marina Davidova trägt.
Also wenn man den Worten Markus Hinterhäusers glauben darf, und er hat das auch wirklich mehrmals betont, dann zu 100%. Also er hat klar gesagt, dass an dem Schauspielprogramm nichts verändert wurde, es wurde nichts gestrichen, nichts hinzugefügt. Das ist auch insofern glaubhaft, als dass ein dicker, ausführlicher Katalog in Druck gegeben werden musste. Ich nehme also an, dass es tatsächlich stimmt und wir hier ein Programm von Marina Davidova zu lesen bekommen.
Jetzt hatte Marina Davidova ja immer mal so moniert, dass es in Salzburg zu viele Eigenproduktionen gäbe und sie wolle lieber fertige Aufführungen präsentieren, die sie als Kuratorin überzeugten. Wird dies dann der Fall sein 2025?
Das wird der Fall sein im Fall von Le Passé, einer Arbeit von Julien Gosselin aus Frankreich, die, glaube ich, schon 8 Jahre alt ist. Allerdings hat Markus Hinterhäuser, als er dieses Schauspielprogramm in Vertretung der natürlich nicht anwesenden Frau Davidova präsentiert hat, zugegeben, dass eigentlich mit Gosselin etwas anderes geplant gewesen sei. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen und deswegen ist stattdessen dieses Gastspiel eingeladen worden. Hinterhäuser hat dann aber auch, zu meiner Überraschung, gesagt, dass ihm das ganz sympathisch ist, dass man nicht immer diese Rechte auf Vollständigkeit hat.
Wie stark war denn die Entlassung von Frau Davidova und ihre Klage dagegen heute Thema bei der Vorstellung des Programms?
Also zunächst war zu erkennen, dass Markus Hinterhäuser gerne einfach das Programm präsentieren wollte. Aber er hat natürlich dann auch Fragen zugelassen und diese Fragen richteten sich fast ausschließlich auf die aktuelle Affäre. Und da gab es dann auch ziemlich heftige Antworten. Also es wurde zum Beispiel eine Recherche vorgelegt von einem Journalisten, dass die Salzburger Festspiele schon mindestens 10 Tage vor der Entlassung von diesem Festival in Berlin, das Davidova ja mitkuratiert hat, gewusst haben sollen. Und dem wurde sowohl vom Intendanten als auch von Lukas Kreppertz, dem kaufmännischen Geschäftsführer, massiv widersprochen. Also da gab es teilweise heftige Schlagabtäusche. Ansonsten hat Markus Hinterhäuser vor allem die alleinige Verantwortung von sich gewiesen. Er hat mehrfach betont, dass hier ein Direktorium über alles entscheidet. Und er hat sich ansonsten auch nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Aber er hat ja bekannt gegeben, dass er über die Nachfolge von Frau Davidova gerne ganz alleine entscheiden möchte. Gab es da schon Andeutungen, wer oder wen man da erwarten kann als Nachfolgerin, Nachfolger?
Nein, Hinterhäuser hat da noch völlige Planlosigkeit zum Ausdruck gebracht. Er hat auch jetzt bei der Pressekonferenz nicht bestätigt, dass er das alleine entscheiden wird. Er hat nur betont, dass er das Recht hat, es alleine zu entscheiden. Also es gibt keine Ausschreibungspflicht für eine Bereichsleitung Schauspiel. Also falls da schon jemand in der Hinterhand sein sollte, wurde diese Hand nicht präsentiert.
Sie haben es gerade gesagt, er wollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, Herr Hinterhäuser. Was ist denn Ihr Eindruck? War das ein lange geplanter Rauswurf oder tatsächlich einer, der sich an, wie viele sagen, diesen Petitessen aufhängt?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einzig um diese Petitessen geht. Gerade in Österreich geht man mit so Vertragsverletzungen normalerweise ein bisschen kulanter um. Ich glaube, dass es sich um einen willkommenen Anlass handelte.
Man hat ja den Eindruck, als gäbe es da ein ganz massives Zerwürfnis zwischen Herrn Hinterhäuser und Frau Davidova. Hat sich das heute so auch transportiert im Rahmen der Pressekonferenz?
Hinterhäuser hat schon von einem nicht nur Vertrags-, sondern auch Vertrauensbruch gesprochen. Allerdings hält er weiterhin darin fest, ein Stück von Marina Davidova im Rahmen einer Lesung zur Aufführung zu bringen. Er hat auch gesagt, er weiß noch nicht, wie genau Davidova da eingebunden sein kann, denn eigentlich trägt sie die dramaturgische Verantwortung für diese Lesung. Land of No Return heißt es. Es geht um den Zerfall der Sowjetunion, also natürlich ein ihr sehr nahestehendes Thema. Er hat nur gemeint, er hofft, dass man sich da irgendwie einigen kann.
Martin Thomas Besel zum Stand. Salzburger Festspiele versus entlassener Schauspieldirektorin Marina Davidova. Das von ihr konzipierte Schauspielprogramm enthält unter anderem das Weltkriegstheaterstück Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus und Der Schneesturm vom russischen Autor Sorokin. Marina Davidova, so der Eindruck einiger, sei in Salzburg verkannt worden. Ähnliches könnte man vielleicht auch über den Designer Luigi Colani sagen. Während der in Berlin als Lutz Colani geborene Designer in Deutschland immer eher so ein bisschen belächelt wurde, hatte er im Ausland, speziell in Japan und China, zahlreiche Anhänger. Colani hat Stühle, Tische, Kleidung, aber auch Autos und Flugzeuge entworfen. Und nun widmet ihm das Martha Herford eine Ausstellung, Titel Formen der Zukunft. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Christiane, Colani hat ja den Satz geprägt, sagt man zumindest, 90% Natur, 10% Colani. War er als Designer seiner Zeit voraus, weil er schon die Natur so mit einbezogen hat?
Also als ich jetzt diese Ausstellung gesehen habe und die drei jungen Kuratoren, die auch schon Lehrbeauftragte oder Dozenten für Design sind in Detmold, die also eine ganze Generation nach mir sind, da habe ich gedacht, die Begeisterung dieser jungen Leute, die noch dazu, zwei haben sich zusammengeschlossen zu einer Firma, die heißt Zweieckig, und das passt ja nun überhaupt nicht zu Colani, ne? So, aber die Begeisterung dafür, wie er eigentlich Bioformen oder das Biomorphe in die Kunst oder in die, ja, Kunst kann man nicht sagen, aber in die Designgeschichte gebracht hat, also diese Begeisterung zu sehen, hat mir dann wirklich gefallen. Und ich sage dir, ich habe 92, da hatte der eine Ausstellung in Dortmund in irgendeinem Wirtschaftspark oder so, und da hatte ich ein Interview mit ihm, und sowas Arrogantes und so ein Macho, und wie er auch über andere sprach, und das in der Natur, natürlich kommt da der rechte Winkel nicht vor, aber immer eingehauen auf eigentlich die Bauhaus-Ästhetik, ne? So, und immer wieder und immer wieder, und auch mit Ausdrücken, die kaum wiederzugeben waren. Aber jetzt in dieser Ausstellung hatte ich das Gefühl, wie er damit mit der Natur umgegangen ist. Plötzlich hängen da an der Wand Bettgestelle aus Holz. Dann habe ich gedacht, Colani und Holz, der hat ja alles nur so geformt aus Kunststoff oder hat formen lassen. Das war aber die Zeit der Ölkrise. Dann hat er gedacht, diese Rohstoffe müssen wir schützen und wir nehmen jetzt Holz.
Konzentriert sich die Ausstellung auf das Möbeldesign von Colani oder deckt sie so sein ganzes Schaffen ab?
Sein ganzes Schaffen. Der Anfang ist ganz schön. Da ist schon das Ei. Sie können eigentlich in den Uterus gleich rein, ne, von dem alles kommt. Und wir möchten als Menschen aus dem Uterus kommen, in den Uterus wieder zurück, also in das Weiche, in das Eiförmige. Und dann ist so ein eiförmiger Eingang. Und dann ist da so eine kleine Säule. Und dann haben sie den weißen Wildledermantel, den er immer getragen hat, und die Brille. Und dann laufen da Filme, wo man ihn im Atelier sieht. Das ist alles sehr schön gemacht. Und es sind eben nicht die Boliden oder diese Rennautos, die es mal als Prototypen gegeben hat, sondern sie sehen, wie der gearbeitet hat. Da ist dann wirklich, wie er aus Gips das geformt hat, also vom Kopf in die Hand. Das ist schön zu sehen und das macht auch Spaß. Und es ist, er hat ja ganz lange Jahre oder 6 Jahre in Westfalen-Lippe gelebt. Er hat da für die Möbelindustrie gearbeitet, und dann sind eben auch die Möbel aus dieser Zeit da. Sie haben diese Pockenpol-Küche, ne, so zum Reinkriechen. Heute würde man denken, wuh. Aber sie haben dann zum Beispiel auch ein Doppelbadezimmer. Und dann denke ich, woran er alles gedacht hat. Wenn wir an der Badewanne stehen, dann hat er das ausgebuchtet, damit wir, wenn wir auch ein bisschen dicker sind, näher an das Waschbecken rankommen.
Das heißt, also menschlich, sei mal dahingestellt, war vielleicht nicht so sympathisch, aber kurze Antwort, hat man ihm Unrecht getan und diese Ausstellung rückt ihn so ins Zentrum, ins rechte Licht?
Er war wirklich menschlich, aber diese Ausstellung zeigt, was er vorgedacht hat und was heute eigentlich so en vogue ist oder wo wir drüber theoretisieren, was er schon ganz früh gemacht hat, ohne diesen theoretischen Unterbau.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Luigi Colani, Formen der Zukunft, und zu sehen ist die im Martha Herford. Ein bis auf weiteres geschlossenes Museum, Kosten, die explosionsartig in die Höhe schießen und Auftraggeber und Architekten, die sich gegenseitig verklagen. Das sind einige der unschönen Eckdaten, die mit der Sanierung der Berliner Museumsinsel verbunden sind. Zwar sind 3 der 5 zum Ensemble zählenden Museen schon saniert, außerdem ist seit 2019 mit der James-Simon-Galerie das neue Eingangsgebäude eröffnet, doch der größte Brocken, um es salopp zu formulieren, ist die Sanierung des Pergamon-Museums. Wann das wieder eröffnet wird, scheint ungewiss. Heute Abend wird über die Sanierung, die Schwierigkeiten diskutiert, aber vor allem widmet man sich dem Thema 25 Jahre Museumsinsel. So lange trägt das Ensemble nämlich schon den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Einer der Diskutanten ist Martin Reichert von Chipperfield Architekten, dem Büro, das für die James-Simon-Galerie zuständig war. Herr Reichert, ihn habe ich gefragt, 25 Jahre Weltkulturerbe Museumsinsel, eine Geschichte mit viel Schatten, gab es auch Licht?
Ich hatte das Glück, eigentlich nur auf der Sonnenseite dieser 25 Jahre arbeiten zu dürfen. Wir haben ja vor der James-Simon-Galerie zum einen den Masterplan mit der Planungsgruppe Museumsinsel federführend geleitet und parallel dazu dann bis 2009 den Wiederaufbau des neuen Museums. Ironischerweise zurückblickt, wir hatten ja sehr viel öffentliche Kritik, vor allem von der Gesellschaft Historisches Berlin, und hatten viel Besuch und viel Unruhe und wurde sogar diskutiert, ob das Projekt auf die rote Liste der UNESCO kommt. Im Rückblick aber ist es eigentlich aus denkmalpflegerischer Sicht und auch im Sinne von Welterbeverträglichkeit eigentlich das Vorzeigeprojekt der Insel geblieben. Und insofern zeigt das auch, dass eine sehr denkmalgerechte, sensible, behutsame Grundinstandsetzung und Erweiterung nicht unbedingt in Konflikt tritt mit dem, was man heute gerne als Zukunftsfähigkeit eines Museums bezeichnet.
Was ist bei Ihnen gut gelaufen, was an den anderen Stellen offensichtlich so schief gelaufen ist? Denn immerhin verklagen sich ja gerade die Werkgemeinschaft Pergamon Museum und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also diese ganze Gemengelage scheint juristisch kaum auflösbar. Hatten Sie all die Schwierigkeiten nicht?
Wir hatten diese Schwierigkeiten nicht, weil wir von Anfang an wussten, dass man ein so anspruchsvolles Projekt nur dann erfolgreich zu einem Ende führen kann, wenn das gesamte Projektteam im Guten zusammenarbeitet und sich vertraut und ein partnerschaftliches Verhältnis hat. Ich glaube, das war das große Verdienst von David Chipperfield, der hier als Brite von der Insel nach Berlin kam, aus einer ganz anderen Kultur und sehr dafür gekämpft hat, dass es eine runde Tischkultur gibt und Entscheidungen nur im Konsent getroffen werden. Und relativ schnell geschafft hat, innerhalb von wenigen Monaten sehr diametral auseinandergehende Interessen an den Tisch zu bringen. Also Nutzer gegen Denkmalpflege, Öffentlichkeit gegen Nutzergruppen. Und wir haben das tatsächlich moderiert über viele Jahre hinweg und Interessen ausgeglichen, anstatt sie zu eskalieren. Ich glaube, ein komplexes Projekt geht nur, indem es gut moderiert wird und indem man anerkennt, dass es Interessenskonflikte gibt und sich dieser Themen auch annimmt, anstatt sie dann eben vor Gericht auszutragen.
Muss dafür ein Brite kommen, damit es funktioniert? Weil offensichtlich hat es ja mit den anderen Architekten, Auftraggebern nicht funktioniert. Gerade wird ja immer wieder der Ruf nach weniger staatlicher Kontrolle laut. Wäre das im Zusammenhang Museumsinsel bei dem Bauvorhaben vielleicht manchmal auch sinnvoll?
Also ich weiß nicht, ob ein Brite kommen muss, aber offensichtlich ist es doch ein großer, ich bin ja auch Deutscher und war damals zusammen mit Eva Schad projektleitend beim Neuen Museum. Es ist eben doch ein großer kultureller Unterschied. Die angelsächsische Kultur ist pragmatisch und auf Ausgleich orientiert. Das Schwierige ist ja bei so Eskalationsprojekten, wenn die mal angefangen haben, sind die schwer zu stoppen. Das war mein großes Learning auf der Museumsinsel und ich mache das auch bei allen weiteren Projekten. Ich glaube, das ist sagen, das, was man lernen kann. Im Guten wie im Schlechten auf der Museumsinsel.
20 Jahre und noch mehr dauern inzwischen einzelne Bauvorhaben im Rahmen der Museumsinsel. Da wundert es einen natürlich nicht, dass die Kosten steigen. Wie sollte es auch anders sein? Warum ist das so? Nur weil man nicht gut moderiert, dass immer wieder Baustopps in Deutschland einziehen bei gerade so öffentlichen Bauvorhaben, man sich gegenseitig misstraut, verklagt und nicht einig wird?
Ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, weil ich das bei unseren Projekten bisher eigentlich nicht erlebt habe, zumindest nicht bei denen in meinem Verantwortungsbereich.
Aber Sie beobachten das.
Bei Neues Museum haben wir termingerecht auf den Tag abgeschlossen mit 40 Millionen Minderkosten. Ich vermute im Falle des Pergamon-Museums und wir sind da als Mitglied der Planungsgruppe natürlich irgendwie auch mitverantwortlich. Gab es mit dem Masterplan von 2000 eine Hypertrophie. Es war sagen, die Euphorie der 90er Jahre nach dem Ende der deutschen Teilung. Berlin wuchs wieder zusammen, die Museumslandschaft wurde neu geordnet. Und aus diesem kleinen provinziellen Berliner, Westberliner Blick ging er wieder hinaus in die Welt. Und plötzlich waren die Referenzen eben Metropolitan Museum und Louvre und British Museum. Und es gab schon so ein bisschen eine gewisse Maßlosigkeit, was das Wollen angeht. Und im Pergamonmuseum ist vielleicht einfach die Angriffstiefe zu groß. Man hat zu viel gewollt, vielleicht im Rückblick. Anders kann ich mir nicht erklären, dass diese Maßnahme so, selbst für einen baufachlich Geschulten wie mich, ein Maß angenommen hat, das man auch als Fachmann nicht mehr so richtig versteht.
Die Kosten sind derzeit bei 1,5 Milliarden geschätzt. Könnte man auch mal ins Ausland blicken? Man wundert sich ja ein bisschen, dass Herr Macron in 5 Jahren Notre-Dame wieder aufbauen kann. Und auch Herr Mitterrand, glaube ich, da viele Bauvorhaben geschaffen hat. Und selbst in der Schweiz, wo ja noch sehr viel strengere Regeln herrschen, gibt es selten solche Katastrophen wie in Deutschland. Kann man da auch mal den Blick nach rechts und links werfen?
Unbedingt. Also man sollte ihn nach links und rechts werfen. Wir bauen ja auch sagen europaweit Museen und der Umgang mit diesen Themen ist sehr unterschiedlich. Es gibt den sehr gründlichen, aber ehrlichen in der Schweiz, dass eben nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Betriebskosten über 20 Jahre mitgenehmigt werden. Also auch die Stellen und die Energiekosten. Dass man einfach einmal bevor man anfängt, mal die Gesamtbilanz sieht, was ihm eigentlich für Geld in die Hand nimmt.
Und ich glaube, der billigste und der teuerste Anbieter werden direkt gestrichen in der Schweiz, oder?
Genau, also es gibt sehr kluge Maßnahmen bei öffentlichen Bauvorhaben, wie man versucht, sozusagen diese Spitzen zu kappen nach oben und nach unten. Genau, aber das ist ein Thema, das muss, glaube ich, angegangen werden, weil das ein Maß angenommen hat, das nicht mehr zugträglich ist für die Gesellschaft. Und ich glaube auch nicht notwendig. Es gibt, glaube ich, tatsächlich keinen Grund, bei der Instandsetzung eines Museums so viel Geld auszugeben.
Martin Reichert von Chipperfield Architekten über 25 Jahre Museumsinsel und die Schwierigkeiten öffentlichen Bauens in Deutschland. Die Schwierigkeiten für das Goethe-Institut haben in den vergangenen Jahren ebenfalls zugenommen. Häuser mussten geschlossen, Gelder gestrichen werden. Neben den finanziellen Problemen sind es jedoch auch die politischen Entwicklungen weltweit, welche die neue Präsidentin Geshe Joost beunruhigen, wie sie heute bei der Vorstellung des Jahresprogramms sagte.
Wir erleben eine Welt der neuen Rauheit, die überall spürbar ist. Liberale Demokratien geraten weltweit unter Druck und befinden sich laut des Democracy Index des Economist auf dem Rückzug. Durch meine Arbeit an der Universität der Künste bekomme ich hautnah mit, wie sehr sich gerade junge Menschen Sorgen um unsere Freiheit machen.
Geshe Joost ist Professorin für Designforschung, das heißt für digitale Entwicklung. Sie wurde bereits vor einigen Jahren zu den 100 führenden, innovativsten Köpfen Deutschlands gerechnet und beriet daher auch schon die Bundesregierung.
Für mich ist es auch natürlich ein zentrales Anliegen, das Goethe-Institut im Bereich Digitalisierung gut für die Zukunft zu rüsten. Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sind rasant und disruptiv. Ihre Auswirkungen auf zum Beispiel den Sprachkursbetrieb oder überhaupt Sprachenlernen, Übersetzungen, aber auch wie Institutionen geführt werden, da sind wir gerade erst am Anfang zu begreifen, was es eigentlich bedeutet.
Und sie will die Arbeit des Goethe-Instituts sichtbarer werden lassen, auch im Inland für die Steuerzahler, die zu Recht oder Unrecht das Goethe-Institut im Elfenbeinturm der Hochkultur vermuten, wie Gesche Joost immer wieder in Interviews hört.
Der Interviewpartner sagte mir, ihr seid immer nur im Feuilleton oder immer nur quasi kulturpolitisch geframed und das müssen wir breiter machen. Also da auch mehr erzählen eben, also Fachkräfte ist ja nur ein Thema, aber auch wie sieht die Arbeit eigentlich so vor Ort aus? Weil wir sind eben nicht nur Hochkultur. In Hanoi war ich privat vor Ort, habe mir das Goethe-Institut angeguckt, da gibt es einfach auch die beste Bratwurst und das ist total wichtig.
So wurden in dieser Jahrespressekonferenz auch keine ehrgeizigen kulturellen Leuchtturmprojekte mehr vorgestellt, sondern sehr prosaisch, vor allem Zahlen.
In den meisten unserer Sprachkurse mit rund 280.000 Teilnehmern weltweit sitzen auch Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen. Allein in Vietnam haben wir in diesem Jahr 55.000 Sprachprüfungen abgenommen, in Indien 180.000.
Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Und die Bilanz ist gut. Ein Drittel erwirtschaftet das Goethe-Institut über die Einnahmen durch die Sprachkurse selbst. Tendenz steigend, das Interesse an der deutschen Sprache nimmt wieder zu. Auch dies ist neu. In früheren Jahren hätte sich das Goethe-Institut nicht in dieser Weise als Dienstleister zur Behebung des Fachkräfteproblems präsentiert. Aber dies ist auch Teil des Transformationsprozesses, der bis 2027 abgeschlossen sein soll. Dazu mussten 8 Standorte in Europa und Japan geschlossen werden. Das Institut in Washington wird nach Texas verlagert, denn man will raus aus der Kulturblase und dorthin, wo zum Beispiel die Trump-Wähler zu Hause sind.
Thomas Fetzel über das Jahresprogramm des Goethe-Instituts. Die Interimsintendanz an der Berliner Volksbühne ist geplatzt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, das norwegisch-deutsche Leitungsdoppel Vegard Winge und Ida Müller tritt nämlich nicht an. Dabei sollen die Kürzungen bei den Theatern im Berliner Haushalt mit eine Rolle gespielt haben. Gestern hatte die künstlerische Betriebsdirektorin der Volksbühnenbelegschaft die Nachricht nach Rücksprache mit der Kulturverwaltung Berlins überbracht. Zuerst berichtete die Berliner Zeitung. Es gab wohl eine Reihe von Gründen. Künstler, die die beiden mitbringen wollten, waren nicht frei und die Haushaltssituation wegen der Kürzungen bis 2027 zu unsicher. Winge und Müller hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, heißt es. Dafür steht der Berliner Kultursenator Joe Giallo noch mehr unter Druck. Der Berliner Fotograf Michael Ruetz ist tot. Er starb mit 84 Jahren in Berlin. Im Sommer noch waren Fotos von ihm in der Akademie der Künste zu sehen. Der Titel »Poesie der Zeit« Timescapes 1966 bis 2023 drückt aus, dass Ruetz nicht nur die Wirklichkeit erfassen wollte. Timescapes, den Begriff analog zu Landscapes, hat Ruetz erfunden für seine Fotografieserien immer am selben Ort, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ruetz erklärte dazu selbst:
Wenn alles gleich bleibt, ist die Zeit nicht sichtbar. Wir wissen alle, dass die Zeit nicht stehen bleibt, aber dies Wissen heißt nicht sehen, ja? Und deswegen braucht man diese Timescape-Sequenzen, um die Zeit sichtbar zu machen.
Und im Fall von Berlin damit die ganze Geschichte und deren rasante Veränderung. Aufnahmen vom Brandenburger Tor mit Flutlicht vor dem Fall der Mauer oder neu umbaut danach. Der Berliner Schlossplatz mit Palast der Republik oder eben ohne. Die Aufnahmen fungieren als Zeitraffer und Erinnerungszeichen. Michael Ruetz hatte eigentlich Sinologie studiert. Als er aber Fotos der Studentenrevolte von Berlin an Stern, Spiegel, das Time Magazine und Paris Match verkauft hatte, schlug er den anderen Weg ein. Sein großes und extrem genaues Archiv beherbergt jetzt eben jene Akademie der Künste, die den Fotografen Ruetz zuletzt noch mit einer Ausstellung würdigte. Koyo Kuo wird die Kunstbiennale in Venedig 2026 kuratieren. Die Kuratorin und Wissenschaftlerin ist seit 2019 Geschäftsführerin und Chefkuratorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt. Sie war Teil des Kuratorinnenteams der Documenta 12 und 13. Sie hat viel zur zeitgenössischen afrikanischen Kunst geforscht und richtungsweisende Ausstellungen kuratiert, wie 2015 Body Talk über Feminismus, Sexualität und Körper in den Werken von 6 afrikanischen Künstlerinnen oder When We See Us, A Century of Black Figuration, die gerade in Basel zu sehen war. Koyokuo lebt und arbeitet abwechselnd in Kapstadt, Südafrika, Dakar, Senegal und Basel in der Schweiz.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer, vielen Dank. Und nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort: Italien erlässt einen Haftbefehl gegen René Benko und Südkoreas Präsident ruft das Kriegsrecht aus. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.